Meines Erachtens ist es jetzt die letzte Predigt zum Thema Alignment, dynamisch ausgerichtet. Und ich habe euch ja letztes Mal hier diese Kreise hier gezeigt, so wie ich das eigentlich sehe oder wie ich das einfach auch von der Bibel her sehe, wo Leute sich positionieren können, wenn sie errettet werden. Und hier draußen ist eigentlich so eine gewisse Unverbindlichkeit, wo man, eigentlich müsste man da Geschenkchen hinmachen, wo man eigentlich die Sachen kriegt, die man gern hätte. Man kriegt so leichte Nahrung, es ist nicht allzu heftig, man wird auch nicht so angesprochen hier. Man kann eigentlich so lange Baby bleiben, wie man will. Egal in welcher Hautfarbe. Und alles passt wunderbar. Dann das Grüne ist einfach, wenn man Teil wird von der Gemeinde. Das heißt, du wirst zu einem Schaf, du wirst auf einer grünen Weide geweidet und du hast dich irgendwo festgelegt, schon einfach in einem bunten Bund mit einem Haus einzugehen. Das Gelbe habe ich einfach als eine Jüngerschaft, weil du hast immer eine Möglichkeit, in eine Richtung zu gehen. Du kannst einfach entweder nach innen gehen, immer mehr nach innen. Hoppa, das fängt ja schon lustig an hier. Genau. Oder du kannst auch immer mehr nach außen gehen. Und egal, wo du eigentlich geistlich stehst, du kannst immer von außen mehr nach innen und du kannst immer von innen nach außen. Das Spannende am Reich Gottes ist, dass du nicht sagen kannst, jetzt habe ich es, mir kann nichts mehr passieren. Deswegen sagt die Bibel auch immer, achtet auf euch selbst oder achtet aufeinander. Oder wer meint, dass er es ergriffen hat, der soll nicht meinen, es passt immer. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nie denken, wir sind angekommen, wir haben es und so. Ich glaube, wir kennen das alle, die schon länger Christen sind, dass du immer mal wieder denkst, Mensch, wenn jetzt einfach alles so bleibt, das wäre jetzt echt angenehm. Und dann kommt der Heilige Geist mit einer neuen Offenbarung, die dein Gebetsleben ein bisschen durcheinander bringt oder die deinen Lobpreis herausfordert. Oder ich weiß, dass einige Leute das herausfordernd finden, dass wir jubeln, weil die das nicht gewöhnt sind. Und dann ist immer die Frage, wenn solche Sachen kommen, was machst du da damit? Sagst du dann, nee, jubeln machen wir nicht, das haben wir in unserer Gemeinde auch noch nie gemacht, dann mache ich das nicht mit, das finde ich also das ist also mir auch zu laut und zu anstrengend. Oder sagst du, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was sagt die Bibel über Jubeln und lass mich einfach nochmal ausrichten und gehe wieder mehr zum Zentrum hin. Ganz im Zentrum ist natürlich logisch, ist Jesus Christus, der gesagt hat, ich will meine Ekklesia bauen und die Pforten der Hölle werden die Ekklesia nicht überwinden. Jesus hat nie gesagt, die Pforten der Hölle werden Gruppen und Organisationen und Dienste nicht überwinden, sondern die Ekklesia. Okay, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit und ich kann euch allen empfehlen, mal die Bibel zu studieren, aufgrund von allem, wo überhaupt Ekklesia steht, weil das unsere Perspektive über Gemeinde und auch Ekklesia einfach, sagen wir mal, wie neu belebt. An welchen Stellen sagt Jesus eigentlich Ekklesia und was sagt Jesus eigentlich, wie eine Ekklesia aussieht? Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Hier innen drin, das ist sozusagen einfach die Armee. Jesus ist gekommen, um Leute zuzurüsten, die sein Reich ausbauen. Und manche Leute sagen, ja, hat Gott Favoriten? Nein, Gott kann keine Favoriten haben. Natürlich hat Gott Favoriten. Ich gehöre dazu. Auf jeden Fall, guck mal, Jesus hat 12 Jünger ausgewählt. Und aus den 12 Jüngern hat er nochmal 2, 3 ausgewählt, die ihm ganz nah waren. Und du kannst nicht sagen, ja, Jesus war aber ungerecht, weil Jesus ist Gerechtigkeit in Person. Okay, und trotzdem hat er ausgewählt und er hatte Leute, die ihm enger waren und er hatte Leute, die ihm nicht so eng waren. Okay, und dann hat er Leute, die einfach gar nicht jünger waren, die einfach ihn zwar begleitet haben, aber sie waren nicht seine Jünger. Und die Qualifikation, wie sie Jünger geworden sind, Jesus hat sie im Gebet ausgesucht. Aber genau, es geht jetzt heute nicht um die Jünger, sondern eigentlich Ekklesia. In welche Richtung gehe ich? Im 2. Timotheus 2, Vers 4, das würde ich euch einfach bitten, dass ihr eure Bibel aufschlagt und dasselbe euch anschaut, weil wir einfach gerade in der Zeit sind, wo das Christentum so arg beeinflusst wird von dem Wohlfühlen. Wenn wir zum Beispiel, es gibt so Organisationen, die versuchen, das 24-Stunden-Gebet, 7 Tage die Woche, der Herrenhuter sozusagen wieder zu beleben und das ganze Ding geht dann in eine Richtung von Aufsaugen, Auftanken oder keine Ahnung, einfach der Meeting von guten Gefühlen und so, oder viele treffen sich einfach, weil sie aufladen wollen. Aber eigentlich, das, wozu wir berufen sind, ist eigentlich Krieg. Gut, egal. Merkst du, es kommt super an. 2. Timotheus 2, Vers 4. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Oh, lass uns schnell weiterlesen. Es gibt bestimmt eine süße Stelle, die uns begeistert. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu euren Lieblingsbibelstellen gehört. Mich hat die Bibelstelle schon immer angesprochen, dass wir im Grunde in einem Krieg sind und Kriegsdienste leisten und aufgrund von dem, dass wir ausgerichtet sind, Krieger zu sein, unser Leben einfach anders aussieht als das Leben von jemandem, der nicht ausgerichtet ist, Kriegsdienste zu leisten. Wenn du ausgerichtet bist, dass du hier auf der Erde bist und Jesus für dich gestorben ist, damit es dir gut geht und damit du schöne Gefühle hast und alles ganz wuschelig und kuschelig ist und du dann irgendwann mal in den Himmel kommst, wo es noch wuscheliger und kuscheliger wird, dann hast du eine ganz andere Ausrichtung, als wenn du diese Bibelstellen ernst nimmst und sagst, Mensch, der spricht über jemanden, der Kriegsdienste leistet, das könnte ja was mit mir zu tun haben. Hat's, genau. Weil mein Fokus ist, wenn ich am Schluss vor Gott stehe, was will ich, dass er zu mir sagt? Oder sagt, hey, gut gemacht, für dich war es bequem. Oder dass er sagt, hey, gut gemacht, du hast das erfüllt, was ich über dich geschrieben habe in meinem Buch des Himmels. Das wäre mein Traum. Halleluja, das ist mein Traum und nach dem richte ich mich aus. Wenn ich Kriegsdienste leiste, bin ich anders, als wenn ich keine Kriegsdienste leiste. Ganz einfaches Beispiel, wir kommen gerade frisch aus Jerusalem, Israel. Die Leute, die als Soldaten unterwegs sind, haben alle eine MG dabei. Finde ich total anstrengend, vor allem auch die Frauen. Ich denke mir immer, Mensch, die nicht Schulterschmerzen kriegen. Der Ivo, der hat ja schon von einem Geldbeutel auf der falschen Seite jahrelang getragen. Ja, irgendwelche musste da neu eingerenkt werden. Weißt du, ich meine, wenn du da eine MG trägst, was weiß ich, wie viele Stunden? Und du siehst nicht, dass die rumlaufen und meckern oder sagen, hey, können wir mal Eis essen gehen oder wie sind das hier oder wir müssen jetzt hier. Vor uns da in der Herberge, wo wir übernachtet haben, war immer eine Gruppe von Soldaten, die ihre MGs getragen haben und so weiter. Das finde ich voll anstrengend. Jerusalem, ich liebe Jerusalem, weil das ist einfach so ein starkes Bild auf die Ekklesia. Jerusalem funktioniert nicht ohne Soldaten. Würden die nur einen Tag sagen, komm, wir machen einen soldatenfreien Tag, wäre der Bürgerkrieg los. Auf jeden Fall, da wird's abgehen wie Schnitzel. Jerusalem funktioniert in relativem Frieden, weil da Militär präsent ist, weil da Krieger da sind. Und wenn wir uns in der Armee Gottes als Krieger einsortieren, setzt es totale Kraft frei. Dann können wir total Autorität einnehmen. Und wenn wir aber nur Christen sind, um uns unsere Bonbons von Gott abzuholen, was hat er denn alles so Schönes für uns? Jesus will dich erretten, damit du glücklich bist, damit, dann verpassen wir das Eigentliche. Okay? Halleluja. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir ins Zentrum von dem Gott, was Gott will? Eigentlich in die Ekklesia selber rein. Guck mal, du kannst hier, sagen wir mal, du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, irgendwie einfach nett sein und lieb sein und freundlich sein und so weiter und so fort. Aber wie kommst du eigentlich dahin, dass du im innersten Kern der Ekklesia bist oder einfach, sagen wir mal, dein ganzes Leben sich einfach ausrichtet nach zum Zentrum hin? Das ist eigentlich eine echt interessante Angelegenheit, weil man kann sich dann natürlich auch täuschen. Das erste ist Matthäus 22, Vers 37, da steht, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. So, die Bibelstelle, die kennen wir schon so lang, dass es eigentlich so ein bisschen, ja genau, ich liebe ja Jesus. So, was heißt es eigentlich, wenn ich Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, guck mal, wenn ich jetzt sagen könnte, zum Hörer, ja, ich liebe dich ja, was? Mir würde das als Liebeserklärung nicht reichen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht oder so. Gibt da den einen Mann, der, wo die Frau gesagt hat, ja, ich weiß ja gar nicht, ob du mich liebst. Sagt er, doch, ich habe es doch vor 20 Jahren gesagt. Und wir sind manchmal aber so mit Gott. Wir denken irgendwie, ja, ich liebe ihn ja. Ich gehe ja so in die Gemeinde und mache so ein paar Sachen. So, aber jemanden lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand, das ist eine ziemlich krasse Angelegenheit. Also schon mal für den Deutschen Gott zu lieben mit ganzem Verstand, ey, das heißt ja auch, dass du deinen Verstand Gott unterordnest, das ist immer schon mal eine ganz heiße Angelegenheit. Und mit ganzem Herzen, wenn wir zum Beispiel Lobpreis machen mit ganzem Herzen, wenn ich euch jetzt so fragen würde, wer gibt zu, dass ihr schon mal halbherzig Lobpreis gemacht habt, ich weiß nicht, wie von euch ehrlich wären und es zugeben würden, aber ich mache euch einfach mal ein paar Beispiele. Wirklich, wenn wir in Lobpreis reingehen, wann gehen wir wirklich mit ganzem Herzen rein, mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele und mit ganzem Körper, mit allem, was wir haben und sind? Wann haben wir einfach manchmal keine Lust, die Hände zu heben? Und manchmal konzentrieren wir uns einfach nicht wirklich auf das, was wir singen, sondern wir denken an andere Sachen. Ich gebe euch ein gutes Beispiel, haben ganz praktisches von heute früh. Ich gucke mir das Ding an und überlege mir, wir brauchen einfach einen neuen Beamer wegen den ganzen Punkten auf den Ding. Weißt du, das gehört nicht in Lobpreis. Okay? Und wenn ich jetzt euch fragen würde, würdet ihr euch eher trauen, naja, die ist jetzt auch so gegeben, jetzt kann sie auch so geben. Wer kann ganz ehrlich sagen, Mensch, im Lobpreis, ich bin manchmal einfach nicht mit ganzem Herzen dabei. Okay, Halleluja. Alle bis auf eine Person. Naja. Das ist so, wir möchten eigentlich von uns selber meinen, dass wir voll die krassen, starken Lobpreise sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, lassen wir uns immer wieder ablenken von unseren eigenen Gedanken, Empfindungen. Oder auch manchmal hat man das Gefühl, wenn man im Lobpreis ist und jemand kommt und will einen begrüßen, du kannst jetzt nicht so krass sein und die Person nicht begrüßen. Also tust du deinen Fokus weg von Gott und tust die Person begrüßen oder so. Aber die Frage ist, wie sieht es eigentlich aus, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele so zu lieben? Oder anzubeten oder zu preisen? Wie sieht es aus, wenn du einfach keine Lust hast, aufzustehen oder deine Hände zu heben? Ich glaube einfach, wenn wir das machen, was hier drin steht, so mein kleiner Tipp für heute, wenn wir das machen, was da drin steht, gehen wir Richtung Zentrum. Und wenn wir es immer so ein bisschen, ach, naja, Gott meint es nicht so, das mit dem Tanzen, wenn man das ab und zu mal, oder einfach, weißt du, ich fühle mich heute nicht so nach Aufstehen. Das Ding ist, wenn du deine Bibel studierst, das sieht, steht auf in der Gegenwart des Herrn, lobt, hebt eure Hände, preist den Herrn, jubelt. Das steht alles drin. Kann ich sagen, das mit dem Jubeln, das liegt mir nicht so, ich bin deutsch. Gott hat nicht gesagt, jubelt alle Afrikaner, alle, keine Ahnung was. Das heißt, ich glaube, wir sehen schon, dass wir eigentlich alle ein bisschen Kohle nachlegen könnten, oder? Ein bisschen, Und das Ding ist, wie oft hatten wir vielleicht schon Impulse in uns, vielleicht mal zu jubeln, vielleicht mal zu klatschen, und wir sind dem nicht nachgegangen, weil die anderen machen es ja auch nicht. Ich glaube, wenn wir näher an Jesus ran wollen, wenn wir näher ans Zentrum ran wollen, wenn wir näher an die Pläne Gottes, die Strategien Gottes, ans Herz Gottes, den Herzschlag Gottes ran wollen, wenn wir einfach machen, was er sagt, Hammer-Tipp. Sollte eigentlich so mal der Tipp für den Neugeborenen sein, aber ich glaube, dass wir einfach immer mal wieder so uns selber, ja, anschauen müssen. Ich staune immer wieder, wenn man Lobpreis macht und ich gucke umher und sehe, dass Leute umher gucken. Weil mich interessiert es, ob Leute in den Lobpreis reingehen. Weißt du, wenn du den Lobpreis nützt und deine Gedanken in alle Richtungen gehen oder du rumguckst, dann bist du ziemlich sicher nicht bei Gott. Und wenn wir den Lobpreis zum Beispiel schon mal nützen, um wirklich mit unseren Gedanken, Gefühlen, Körper, mit allem einfach bei Gott zu sein, nicht damit er uns berührt und mal was Tolles spürt, sondern um ihn zu preisen, sind wir schon mal gut unterwegs. So, das nächste ist die Predigt. Boah, war das voll die krasse Predigt. Hammermäßig. Sowas habe ich noch nie gehört. Was war's denn? Wie setzt das in deinem Leben um? Aber Hammer, voll die Offenbarung. Das Ding ist, du kannst die coolste Predigt hören und die krasseste Offenbarung, wenn es in deinem Leben nichts verändert. Was ich gemacht habe, als ich zu Lakewood gegangen bin, ich habe bei der Predigt mitgeschrieben und in der Woche, jeden Abend, habe ich mir angeschaut, was in der Predigt gesagt wurde und was ich mir vorgenommen habe zu verändern. Wir sind ja schon mal super geistlich, wenn wir überhaupt was mitschreiben. Haben wir ja eigentlich nicht nötig, wenn wir so fromm sind. Das wäre auch eine hübsche Lache, die man mal im Radio bringen könnte. So, wenn du die Predigt dir anhörst und sie toll fandest, also selbst wenn dein Begeisterungspegel auf 100 ist, aber in der nächsten Woche alles genauso läuft wie vorher, würde ich sagen, kann man von der Feurigkeit und von der Ausrichtung her noch ein bisschen intensiver werden. Also stellt euch mal vor, die Christen würden umsetzen, was sie am Sonntag in der Predigt hören. Das wäre ja Erweckung. Naja, egal. Ich will euch einfach motivieren, wenn ihr Richtung Zentrum gehen wollt und wenn ihr mehr ans Herz Jesu rangehen wollt und wenn ihr tatsächlich glaubt, dass das, was sonntags gepredigt wird, vom Thron Gottes kommt, das zu nehmen und umzusetzen. Boah, das klappt zu schwer für heute früh. Aber wisst ihr, wie ich meine? Wir haben uns eigentlich so dran gewöhnt, immer mal wieder eine tolle Offenbarung zu hören und uns dran zu freuen und im Endeffekt verändert sich eigentlich nicht viel. Aber wenn wir uns zum Zentrum hinbewegen und mehr von Jesus wollen und mehr in die Ekklesia wollen und wenn wir mehr und mehr sehen wollen, wie das Reich Gottes sich ausbreitet, müssen wir mehr und mehr einfach in das reingehen, wo Gott ist und uns nicht selber betrügen, indem wir sagen, ah ja, das wusste ich ja schon oder ja. Stell dir mal vor, es kommt eine Predigt über die Liebe Gottes, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich da innerlich ausklingen, ich weiß ja, dass Gott mich liebt, hast du nichts kapiert. Das Wort muss uns berühren und es muss an unser Herz gehen. Okay, ich bin immer noch bei der ersten Folie, Mann. Halleluja. Gebet. Das eine, was man machen kann, ist sagen, ach, ich kann heute nicht, ich gehe heute nicht ins Gebet, ist irgendwie ein bisschen, ich merke, ich brauche Entspannung. Das kann Tage geben, wo für dich das Gebet nicht dran ist, aber es kann auch einfach sein, dass du das halt einfach wie so eine Lauheit und eine Laschheit da reinkommt. Es ist einfach, würde jemand sagen, hey, gehen wir shoppen oder gehen wir ins Kino, ist bei dir so, hey, ja, Mann, voll, weil plötzlich kommt so Adrenalin und bei Gebet kommt plötzlich so eine Schläfrigkeit und eine Müdigkeit. Okay, und dann merkst du, was denkst du, was dich mehr ins Zentrum führt? Mal einen Kinofilm anschauen oder mal ins Gebet gehen? Und ich sage nicht, dass man keine Filme anschauen sollte, das meine ich nicht. Aber einfach mal, um sich selber so ein bisschen abchecken, in welche Richtung gehe ich. Weil ich kann hier drin sein, voll der Kämpfer sein und dann einfach durch meine Handlungen oder dadurch, dass ich denke, ja, ich habe es ja jetzt oder ich bin es ja oder so, mich wieder rausbewegen. Oder eben auch Gemeinschaft. Gemeinschaft gehört zu dem hier. Hier kannst du aussuchen, mit wem du zusammen bist. Gott liebt dich, Halleluja, bla bla. Hier musst du, weil hier ist es eigentlich, hier geht es eigentlich um ein Team, das zusammenarbeitet und wirklich was bewirkt im Reich Gottes. Hier musst du Gemeinschaft haben, um irgendwas bewirken zu können. Guck mal, wir waren zu siebt in Israel und wir hatten hier Gebetsteam, die sich jeden Tag getroffen haben, um zu beten. Das Gebetsteam muss zusammenarbeiten. Wenn ein Seher einen Eindruck hat, muss er sagen oder Leute Eindrücke haben. Wenn jemand auf dem Herzen hat zu beten oder das, es muss einfach ein Zusammenwirken sein, damit was geschehen kann. Wir mussten in Israel, wir konnten nicht sagen, aber weißt du was, du hast heute ein bisschen grüne Nase, die lassen dich heute zu Hause. Wir müssen als Team genau das machen, was Gott uns als Team als Auftrag gegeben hat. Und dann kann keiner sagen, ach weißt du was, ich bleibe heute auf meinem Zimmer und bete für mich. Geht nicht. Es interessiert in dem Moment niemand, was du auf deinem süßen Herzen vielleicht hast, wie du es anders machen müsstest an dem Tag. Wenn wir unten sind als Team, als ein SWAT-Team, als ein Team, das Gott geschickt hat, als Repräsentanten des Hauses, müssen wir als Team zusammen, du kannst dich nicht aus der Gemeinschaft rausziehen. Wir haben zusammen gefrühstückt, wir haben zusammen Mittag gegessen, wir haben zusammen Abend gegessen. Aber jeder hatte sein eigenes Bett, Halleluja. Aber weißt du, wie ich meine? Hier drin, du kannst dich der Gemeinschaft nicht entziehen. Hier kannst du relativ unverbindlich dir deine Gemeinschaft aussuchen. Aber weißt du, was ich will? Ich will sehen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Ich will sehen, dass das, was wir machen, einfach eine krasse Zuschlagskraft hat. Und dann will ich nicht sagen, aus der Gemeinschaft, sich, weißt du was? Mit manchen Leuten ist es einfach ein bisschen unangenehm, Gemeinschaft zu haben, weil du fühlst dich so, du fühlst irgendwie die spüren so, wo du wirklich stehst und so. Oder weißt du, wie wäre das mal, wenn du jemand sagst, hey, sag mal, wo siehst du eigentlich, wo ich wirklich stehe? Naja, weil das Ding ist, wir können uns über uns selber was vormachen. Aber sobald eine zweite Person reinkommt ins Leben, wird's interessant. Und das ist, wenn du näher rein willst in die Ekklesia, musst du mit Leuten, je mehr die Leute selber auch am Brennpunkt sind, desto mehr bringt es dich an den Brennpunkt. Und je mehr die Leute hier draußen sind, desto mehr kannst du dich auch wieder rausziehen, weil das Gedankengut und die Atmosphäre einfach davon beeinflusst ist. Das Nächste, was dich vom Zentrum wegführen kann, ist einfach in eine Methode zu verfallen. Das glaube ich, ich denke, wir werden irgendwann demnächst mal wieder über den religiösen Geist lernen, vielleicht beim Freisetzungsseminar oder so, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten und schwierigsten Methoden und auch am schwierigsten, das zu checken, wenn man in eine Methode verfällt. Wir lernen zum Beispiel, jubeln ist kraftvoll. Und dann jubeln wir und dann denken, jetzt muss Jubel immer funktionieren. Oder wir lernen, das Wort Gottes zu proklamieren ist kraftvoll. Und dann kommst du so in ein Ding rein, dass du einfach die ganze Zeit proklamierst, dein Proklamierer geht den anderen schon auf den Nerven. Oder du kommst, du denkst, wenn meine Methode jetzt ist, ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst, dann gehe ich jeden Mittwoch ins Gebet und dann, keine Ahnung, lese ich jeden Tag meine Bibel, dann muss doch alles in Ordnung sein. Die Grundlage von allem ist ein heißes Herz für Gott und ist eine Beziehung mit Gott. Wenn du alles richtig machst, aber deine Herzensbeziehung mit Gott einfach nicht weich ist und warm ist, rutschst du in eine Methode und rutschst du in Religiosität und du wirst eigentlich frustriert. Weil ich mache doch alles richtig. Ich mache doch alles so gut und richtig. Das sind Prinzipien, ich habe euch den Rahmen gezeigt, in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber das eigentliche Leben spielt sich im Rahmen ab. Das ist nur der Rahmen dafür. Versteht ihr das? Und deswegen, das heißt, wenn ich alles richtig mache, kann ich hier ganz außen sein, kurz vorm Rausgehen, weil ich so gefrustet bin über das alles richtig machen und trotzdem ist mein Leben so leer und langweilig. Hier drin ist heiß. So, was ich noch sehe, was einen rausziehen kann, ist Überforderung, Stress und Überarbeitung. Lass uns Daniel 7, Vers 25 aufschlagen, weil ich finde es faszinierend, dass das hier drin steht, was eigentlich unsere Zeit so gut beschreibt, was der Feind eigentlich mit den Leuten macht. Kann das mal? Daniel 7, Vers 25. Ach je. Muss ich mal selber meinen Daniel finden hier, peinlich. Wenn man so viel irgendwie nur noch mit iPad und so. Okay, kann mir jemand Daniel 7, Vers 1. Halleluja. So weit hinten, ne? Oh mein Gott, ich brauche größere Brille. So. Hier steht Vers 25, und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen des Höchsten aufreiben. Im Englischen steht für das Aufreiben steht wear out the saints. Und das heißt ausmergeln. Wenn du ausgemergelt bist, wenn du gestresst bist, wenn du total überfordert bist, wenn du total überarbeitet bist, wenn du denkst, du musst immer dabei sein, du musst alles mitmachen und einfach eigentlich, du kannst schon gar nicht mehr und du musst nochmal und nochmal, dann kann es einfach sein, dass du irgendwann mal so ausgemergelt bist, dass du in Lustlosigkeit kommst, dass du in Ärger kommst und dass du in Frust kommst und einfach gar keine Lust mehr hast auf Ekklesia, keine Lust mehr hast auf Kampf, keine Lust mehr hast auf Krieg. Und es ist einfach wichtig, dass wir eine gesunde Balance haben, wann wir dran sind und wenn wir einfach auch mal Pause machen müssen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt aus Israel zurückkommen oder wenn wir in einem intensiven Kampf waren, wenn ein Team weg ist und wir haben hier jeden Tag Gebet, dann gucken wir immer, wie wir einfach eine Zeit der Entspannung haben, eine Zeit des Wiederaufladens. Auch als Gemeinde, wenn wir eine Zeit des Krieges hatten und wenn der Heilige Geist sagt, und jetzt ist eine Zeit für Lobpreis, jetzt ist eine Zeit für Aufladen, dann machen wir das, weil ansonsten kannst du einfach vor lauter immer geben, immer kämpfen, kannst du sowas in Stress und Lustlosigkeit und Frust kommen, dass es einfach nicht gesund ist und dass du irgendwann mal keine Lust mehr drauf hast. Ekklesia macht Spaß. Ekklesia ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Das in dem zu leben, was der Traum und die Vision Jesu war, wo er gesagt hat, ich bin gekommen, um das aufzubauen, in den Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Jesus liebt seine Ekklesia. Und in der Ekklesia zu sein und die Ekklesia zu bauen, ist das Schönste, was es auf der ganzen Welt gibt. So viele schöne Sachen und Erlebnisse es gibt. Das Schönste ist wirklich den Plan Jesu. Und wenn du da das Gefühl hast, du bist da drin, aber du bist voller Frust und voller Ärger und voller Lustlosigkeit, dann stimmt was nicht, weil es ist einfach genial. Halleluja. Zwei Leute lächeln. Danke. Aber wir müssen das verstehen, wenn wir ganz stark im Kampf sind, dass wir eine Zeit brauchen, wo wir dann uns auch rausnehmen. Ich bin pro Urlaub. Ich glaube an Urlaub. Wir hatten sogar mal eine Zeit, also als ich noch alleine die Gemeinde geleitet habe, da war es noch, ey, da musstest du immer und so weiter und so fort. Und irgendwann mal saßen wir zusammen, hatten Gebet und dann wurden so Eindrücke zusammengetragen. Und so wie ich mich erinnere, hat dann jemand Meer gesehen und jemand Sand und jemand Palme. Und wir so, okay, ich glaube, der Heilige Geist sagt, wir sollen in Urlaub gehen. Und ab dem Tag haben wir einfach die Leute ermutigt, geht in Urlaub. Ich glaube, dass es gut ist, in Urlaub zu gehen. Halleluja, wenn du nicht so lang weggehst und nicht, was weiß ich, was treibst. Amen. Geh in Urlaub, nimm dir eine Auszeit, nimm dir eine Zeit der Entspannung, nimm auch eine Zeit, einfach mit deinem Partner näher zusammenzukommen und so weiter. Aber geh nicht so viel in Urlaub, dass du alles verpasst, wo die Post abgeht, okay? Halleluja. Es ist total wichtig, dass wir eine Zeit haben des Aufladens und der persönlichen Stärkung, sei das jetzt körperlich, sei das jetzt seelisch, sei das jetzt geistlich. Dann gibt's ein langsames Lascherwerden. Du bist gut unterwegs, du bist scharf unterwegs, du bist heiß unterwegs und irgendwie so ein bisschen wird's weniger und wieder ein bisschen weniger und ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt einen Geist, der heißt der Python-Geist und der ist natürlich wie eine Python-Schlange und der wickelt sich um eine Person oder um einen Dienst und die Python-Schlange, wie die ihre Opfer umbringt, ist, dass sie einfach immer langsam mehr und mehr und mehr und mehr und mehr so sich drum rumwickelt und zusammenzieht, bis die Person keine Luft mehr kriegt und dann stirbt. Und es kann eine der Attacken auf einen Dienst, auf eine Gemeinde, auf eine Ekklesia oder auch auf ein individuelles Leben sein, kann ein Python-Geist sein, dass du mehr, weniger und weniger deine Bibel liest, weniger und weniger betest, weniger und weniger Lobpreis machst, immer weniger Zeit hast zu den Veranstaltungen gehen, immer weniger Zeit hast Gemeinschaft und irgendwann hast du irgendwie weniger Lust und irgendwie macht es dir mehr Spaß, mit deinen weltlichen Freunden abzuhängen als mit deinen geistlichen Freunden und irgendwann ist die Luft raus und sagst, ach, weißt du was, ich gehe hier raus. Python-Geist, der kommt nicht und sagt, wow, ich will dich umbringen, sondern der wickelt sich um dich rum und so langsam geht dir immer mehr und mehr Luft weg. Jakobus 4, Vers 3 bis 5 sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Ich habe das über die Jahre immer wieder gehört, dass Leute sagen, hey, mit meinen Freunden aus der Welt komme ich so viel besser klar als mit den Leuten aus der Gemeinde. Es gibt Leute, die speziell auch, sagen wir mal, mit Leuten von unserem Haus oder so, die sich einfach nicht wohlfühlen mit uns. Und es gibt Leute, die konnten mir am Anfang gar nicht in die Augen gucken. Das heißt nicht, dass ich eine böse Person bin, sondern es kann sein, dass in dir was wohnt, was erst noch raus muss und sich in meiner Gegenwart nicht wohlfühlt. So, wenn du dich mit bestimmten, mit wem fühlt sich ein Raucher am wohlsten? Mit einem Raucher. Wie oft siehst du, dass die Raucher zusammenstehen und zum Nichtraucher sagen, komm dazu? Die Raucher stehen mit den Rauchern. So, Leute gehen mit dem, ziehen sich da, fühlen sich da angezogen mit dem, was ähnlich ist wie sie. Wenn du irgendwas in dir drin wohnen hast, was eigentlich raus muss, was sich möglicherweise in meiner Gegenwart oder auch hier im Haus unwohl fühlt, hast du zwei Möglichkeiten. Renn da rein und sag, egal was es ist, das muss raus. Oder du sagst, ich fühle mich hier so unwohl und dann kann was ganz, natürlich ganz toll ist, das liegt an denen. Bei denen ist irgendwas komisch. Das Krasseste, was ich jemals gehört habe, wirklich aus dem Mund einer Christin, die mit dem Heiligen Geist erfüllt und so, die habe ich, das war in Amerika, also das könnt ihr alle ganz entspannen. Sagt sie zu mir, habe sie gefragt, in bestimmte Gemeinde, wo ich hingegangen bin, habe ich sie gefragt, warum gehst du da nicht hin? Dann sagt sie, da ist mir zu viel vom Heiligen Geist. What? Das hat mich umgehauen, das war einfach so, allein sowas sagen zu können. Aber, gut, es war auf jeden Fall ein ehrliches Statement von ihrer Seite. Das ist da, wo sie stand. Sie will nicht so viel vom Heiligen Geist, dann will sie lieber woanders hingehen. Ist okay, ich will viel Heiligen Geist. Wenn er denkt, das war's schon, oh nein. Frag mal die Natalie, es gibt immer noch mehr. Aber einfach nur, dass sie das versteht. Wenn du Freundschaft hast mit der Welt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und es ist eines der Sachen, die dich rausziehen kann. Du fühlst dich so viel wohler mit Freunden aus der Welt als mit Freunden aus der Gemeinde. Heißt normalerweise, eigentlich sind Sachen bei dir, die rausgeräumt werden müssen, die eigentlich sich falsch verbinden, mit den falschen Sachen verbinden in der Welt. Weil ich kann euch ganz ehrlich sagen, wir sind hier im Haus, wir sind einfach nette Leute. Und wenn du dich mit den netten Leuten hier, wenn du da irgendwie nicht so klarkommst, dann darfst du einfach noch freier werden. Weißt du, ich meine, ich sage jetzt nicht, wir sind alle perfekt und jeder, versteh dich mal, wir haben alle schon mal jemanden verletzt und sind alle schon, weißt du, ich meine, aber trotzdem insgesamt sind wir schon nette Leute und wenn du so gar nicht klarkommst, der Rodney Howard Brown hat mal was gesagt, das fand ich cool, da kam eine Frau zu ihm und hat gesagt, bete für mich, ich will zum 5. Mal heiraten. Dann sagt er, nö, habe ich keinen Glauben dafür. Und dann sagt er, jede Ehe hat das gleiche Problem, die erste Ehe, zweite Ehe, dritte Ehe, vierte Ehe, fünfte Ehe und das bist du. So, weißt du, wenn jemand immer Probleme hat mit Beziehungen, dann sind nicht immer die anderen so schrecklich und schlimm, sondern dann könnte es halt sein, dass irgendwas bei dir ist, wo du Schwierigkeiten hast, wie du Beziehungen baust und wo du dann einfach lernen musst, wie du Beziehungen anders bauen kannst. Und wenn du hier reinkommen willst und krass abgehen willst mit Gott, kommst du nicht drum rum, gesunde Beziehungen zu bauen, weil wenn du es nicht machst, verbröselst dich, weil das, was Gott macht, ganz klar, ganz deutlich, international ist mehr und mehr Team. Diese große Zeit von einzelnen großen Predigern, die dastehen und die Superstars sind. Gott hat gesagt, sie ist vorbei, wir sehen sie noch, aber ihr werdet sehen. Es gibt eine Veränderung, wo Gott sagt, mein Haus ist ein Team. Das hat das Fundament von einer Ekklesia ist Apostel und Prophet, es ist nicht ein Superstar. Und Wenn du wirklich was bewegen willst mit Gott, es geht nicht allein. Die krassesten SWAT-Teams, und wir haben ja, ich habe euch ja das erste Mal hier das Bild gezeigt von so einem SWAT-Team. Die krassesten SWAT-Teams, die funktionieren nur im Team. Natürlich gibt es einen American Sniper, der irgendwie besonders gut und so weiter schießen kann und so weiter. Aber wenn du wirklich ins Feindeslager gehen willst und krass was machen, musst du lernen, mit Leuten klarzukommen. Musst du lernen, schnell zu vergeben? Musst du lernen, zu lieben? Musst du lernen, transparent zu sein? Musst du lernen, offen zu sein? Geht nicht anders. Ist cool, weil in dem Prozess lernst du, auch wenn du selber mal schräg drauf bist, wirst du trotzdem noch geliebt. Wer hat sich hier schon mal geliebt gefühlt, obwohl er schräg drauf war? Drei Leute, Halleluja. Genau, das ist doch das Coole. Das ist auch das, wo man so ein bisschen Angst hat beim Heiraten, ja, wenn die Person dann rauskriegt, wie ich wirklich bin und so weiter. Und die Person kriegt's raus. Und die kriegt noch mehr raus, als du jemals gedacht hast, das rauszukriegen war. Oh, Halleluja. Also wenn du merkst, dass es dich mehr in die Welt zieht als in die Gemeinde, schieb's nicht auf die Welt, schieb's nicht auf die Gemeinde, sondern sag mal, Heiliger Geist, hier muss man irgendwas ausräumen. Das Problem liegt bei mir. Gott kann ja nichts dafür, weißt du, wie ich meine? Und wir können auch nichts dafür. Okay, bleibt nur noch eine Person. Halleluja. Und dann, ganz übelste Sache, ist unbehandelter Schmerz. Mein Bruder hat einen weisen Satz losgesagt, den ich immer wieder zitiert. Er hat gesagt, wo zwei Menschen zusammenkommen, sind Probleme vorprogrammiert. In dem Moment, wo mehr als einer ist, wo zwei sind, gibt es immer wieder Spannungen, Konflikte, Verletzungen. Und es muss auch gar nicht sein, dass jemand was falsch macht. Es kann auch einfach sein, dass man was falsch versteht. Wir hatten das einfach schon öfters, dass der eine was sagt und der andere das so versteht. Und dann fühlt man sich erstmal verletzt und so weiter. Und dann stellt sich vielleicht raus, der andere hat es gar nicht so gesagt. Und dann kennt das ganze Gemösel da, Geschnösel und Generve. Genau. Und genau das Gleiche, wenn das in einer Zweierbeziehung passiert, wo sich die Leute ewige Liebe geschworen haben, wie viel mehr in der Ekklesia, wo wir uns bemühen, in ewiger Liebe zu laufen, aber wir haben uns ja nicht wirklich füreinander entschieden, sondern wir haben uns einfach nur gemeinsam für Jesus entschieden. Ich guck mal hier rüber. Ja, das Ding ist, guck mal, ganz ehrlich, wir würden ja, vom Natürlichen her, würden die meisten nicht gar nicht hier miteinander abhängen, oder? Also guck doch mal hier, weißt du, was ich meine? Aber aufgrund von unserem gemeinsamen Fundament ist es voll klasse, miteinander zusammenzuhängen. Ich finde es gigantisch eigentlich, wie du auch merkst, wie zum Beispiel Altersunterschiede, hast du den Eindruck, du spürst es gar nicht im Geist. Es ist einfach so, fühle mich wie 25. Ne, das ist einfach, das ist, ne? Im Geist, genau. Wozu dieser Kommentar? Genau, aber wenn du verletzt wirst und hey, ihr könnt euch entspannen, jeder wird mal verletzt, also braucht ihr gar nicht Gott, oh, ich habe Angst verletzt zu werden, na klar wirst du verletzt, na sicher. Weil wir denken, wenn wir an geistlichen Kampf denken, dann denken wir an Bomben und Granaten und wow, und Rapperschalligere. Aber geistlicher Kampf ist eigentlich, wenn wir gemeinsam rausgehen und was unternehmen, dass der Feind dann anfängt, irgendwelche so kleinen Piekser zu werfen, damit wir plötzlich uns missverstehen, damit plötzlich sich zwischen dir und dir eine kleine Trennung ergibt, dass plötzlich der eine sagt, ich ziehe mich ein bisschen zurück, das ist mir irgendwie zu heiß, oder sagt, hör, mit denen komme ich nicht klar, mit denen will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben. Ich ziehe mich ein bisschen zurück zu meinem eigenen Schutz. In Sprüche 18, Vers 21 steht, wer sich selbst isoliert, wer sich zurücksucht, sucht sein eigenes Begehren. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich zurückziehe, in welche Richtung geht's? Es geht raus. Ich sage jetzt nicht, du musst überall, weißt du, aber wenn ich merke, dass ich vom Weg her einen Rückzug mache, muss ich aufpassen. Weil das Ding ist, natürlich wirst du verletzt, aber Jesus ist ja auch für unsere Verletzungen gestorben. Möglicherweise wirst du verletzt, weil du dich verletzt fühlst, vielleicht wirst du verletzt, weil du verletzt wurdest, vielleicht hat tatsächlich jemand was falsch gemacht. Aber auch dafür ist ja Jesus gestorben. Halleluja! Wir erinnern uns an die gute Botschaft. Jesus ist für unsere Fehler gestorben. Und wenn ich dem anderen seine Fehler vergib, muss er mir meine auch vergeben. Sowieso, das ist das Coole. Ekklesia funktioniert nur mit Vergebung. Das absolute Fundament von Ekklesia ist, dass uns allen vergeben wird und dass wir alle einander vergeben. Und wenn jemand in Sünde ist und in Sünde bleibt, gibt es ein Gesprächle und dann geht's raus. Schauen wir mal, wie weit. Na, schön. Bitterkeit, Hebräer 12, Vers 5, sagt, dass wir aufpassen müssen, dass keine Bitterkeit in uns ist und um uns ist, weil die sich verbreitet. Bitterkeit ist ansteckend. Das heißt, wenn jemand in Bitterkeit ist und in Bitterkeit bleibt und in Bitterkeit bleiben möchte und sie nicht loslässt, geht die Richtung eher so. Egal, was du von Müll mit reinbringst, wenn du hier reinkommst zum Grasen, das passt, solange du loswerden willst. Aber wenn du deinen Müll verbreiten willst, musst du auf eine Müllverbreitungsanlage gehen. Nicht zu uns. Halleluja. Na, war jetzt gar nicht geplant. Das heißt, wir sollen aufeinander aufpassen. Stell dir mal vor, wie krass das eigentlich ist. Hey Bruder, ich sehe bei dir ein bisschen Bitterkeit. Wer bist du, dass du mir sowas sagen kannst? Dein Bruder? Ekklesia. Wisst ihr, wenn ihr Gäste seid, oh, wir lieben euch. Wenn ihr bitter seid, wir lieben euch, wir segnen euch, wir wünschen euch das Beste. Komm rein in die Ekklesia und sag, hey, ich sehe da was bei dir. Das war doch alles noch so süß bis vorher. Naja, Halleluja. Das Ding ist, wir wollen ja den ganzen Müll loswerden, oder? Bitterkeit ist voll anstrengend, ist voll ätzend. Ist echt cool, wenn man es loskriegt. Es lebt sich leicht, es lebt sich besser und so weiter und so fort. Cool. Okay, bisschen was Positives. Faktoren, die uns näher zum Zentrum führen. Was ich euch zeigen wollte, ich habe vor kurzem, war ich in dem, im Baumarkt. Männer lieben ja Baumarkt. Ich weiß nicht, ich finde immer, da haben so einen komischen Geruch immer Baumarkt wieder. Es riecht so. Ah ja, anyways. Und dann habe ich gesagt, ich will eine dicke Schnur haben, weil ich einfach so wie was Symbolisches haben wollte für Ekklesia. Weil Ekklesia ist eigentlich ein Bund. Ekklesia ist ein Ort der Verbindlichkeit. Ekklesia ist nicht, dass ich komme sonntags und ich bin einfach nett und so weiter, sondern Ekklesia bedeutet, ich bin verbunden. Das Ding, das sind praktisch drei Teile. Jesus spricht über dreifache Schnur, danke. Du kannst ziehen und reißen, wie du willst, da kriegst du es nicht auseinander. Und ich wollte einfach mal so ein Stück zum Zeigen. Und ich sage, können Sie mir dann ein Stück abschneiden? Und weißt du, wie man das Ding abmacht? Mit Feuer. Dann nehmen die so ein Teil und hätte ich sogar noch filmen sollen. Das ist echt faszinierend. Und selbst wenn du, sagen wir mal, hier bis zu den letzten Fasern schon mit Feuer abgeschnitten hast, das, was da hält, hält immer noch extrem stark. Das ist einfach eine extrem starke Angelegenheit. Also das ist so ein Ding, mit dem man ein Boot zum Beispiel festbindet am Hafen oder so. Wie nennt man das? Ein Seil vielleicht? Tau? Tau. Und das finde ich halt interessant, weil wenn ein Feuer kommt in dein Leben, wenn du festgebunden bist, selbst ein Feuer kann dich nicht rausziehen, es sei denn, das Feuer brennt dich ganz durch, dass du deine Verbindung loslässt. Wenn du mal drin bist in dem Ding, braucht es echt was Krasses, um dich rauszuholen. Da kommt ein kleiner Anstoß oder ein kleiner, ich habe mich da verletzt gefühlt oder so. Wenn ein Feuer kommt in dein Leben, das kann dich entweder reiner machen und noch stärker. Das Einzige, was dich rausholen kann, wenn du drin bist, ist ein krasses Feuer. Deswegen, wenn Feuer kommen, lasst euch nicht befremden, sondern sagt, oh Halleluja, ich soll noch stärker werden. Aber ich lasse euch das jetzt einfach mal hier rumgehen, weil ich finde es cool, das anzufassen, weil für mich fühlt sich das an nach der Verbindlichkeit von der Ekklesia. Was führt uns näher zum Zentrum rein? Klar, also auf jeden Fall eine persönliche Beziehung mit Gott. Das Fundament von allem ist, dass ich wirklich eine persönliche Beziehung mit Gott habe. Nicht nur die Sachen äußerlich mache, sondern wirklich eine Beziehung habe mit Gott. Dass ich schnell vergebe. Warum? Weil wir sind hier alle Menschen. Dass ich in Dankbarkeit bin. Ich muss einfach sagen, ich bin so dankbar für jeden von euch. Ich bin so dankbar, dass ich in der Ekklesia sein darf. Ich bin so dankbar für die Lehre, die ich habe. Ich bin dankbar, dass ich wiedergeboren bin. Ich bin dankbar, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Ich bin dankbar, dass ich den Gaben des Geistes wirken kann. Ich bin dankbar, dass Gott mich berufen hat zu predigen. Ich bin dankbar, dass ich umgeben bin von Menschen, die Gott von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Ich bin dankbar, dass wir hier so einen schönen Raum haben. Ich bin dankbar, dass wir so viele treue Menschen haben. Ich bin dankbar, dass ihr so krass drauf seid. Ich bin dankbar für unser Lobpreisteam. Ich bin dankbar für unsere Technik. Ich bin dankbar für unsere Kinderdienstmitarbeiter. Ich bin dankbar für unsere... Ich bin einfach total dankbar. Ich sehe es als ein totales Privileg. Ich persönlich sehe mich als eine der reichsten Personen der Welt. Ich bin einfach so dankbar, weil ich so viel habe. Ich bin so gesegnet. Ich bin gesegnet mit euch. Ich bin gesegnet mit dem, wie ich Gott kennen darf. Ich bin gesegnet, dass ich eine Bibel habe. Vor kurzem gab es auf Facebook ein Buch, wo die gezeigt haben, wie Chinesen Bibel gekriegt haben und geweint haben vor Freude, weil sie ihre erste Bibel haben, die Bibel geküsst und mit Tränen benetzt. Ich bin so dankbar und es geht so gut. In dem Moment, wo du dich dran gewöhnt hast und deine Dankbarkeit verlierst, kannst dich raushauen. Bleib in der Dankbarkeit. Hey, uns geht's Hammer. Halleluja, da wo wir sind, das, was wir hören dürfen. Guck mal, wie viele Christen sich heute Morgen eine langweilige Predigt anhören müssen. Sei einfach dankbar. Halleluja, das war jetzt auch nicht geplant. Okay, was uns näher zum Zentrum führt, ist, dass ich da, wo ich bin, voll reingehe. Okay, wenn jetzt heute Morgen Sonntag, morgen Lobpreis ist, dann gehe ich in den Lobpreis rein. Wenn gerade Gebet ist, dann gehe ich ins Gebet voll rein. Wenn was gepredigt wird, dann tue ich das umsetzen, was gepredigt wird und nicht in einer anderen Baustelle rumwursteln. Wenn Gemeinschaft angeboten wird, dann gehe ich in die Gemeinschaft rein. Heute Nachmittag, Treffpunkt Dolomiti, 15 Uhr, Halleluja. Oder 16:30, wenn die meisten schon weg sind. Aber wisst ihr, wie ich meine? Gemeinschaft baut Ekklesia. 5. Mose 30, Vers 10, sagt Gott zu dem Volk Israel, ich will in den Bund gehen mit euch. Ich lege vor euch Tod und Leben, Segen und Fluch. Oder noch ein Tipp, ich wähle das Leben. Wow, man, lass mich mal überlegen. Sieh, Ekklesia ist verbindlich. So eine Kette hier ist verbindlich zusammen. So hält eine Ekklesia. Weil du nicht sagst, oh, ja, das ist eine schöne Gemeinde, oder fühle ich mich wohl, und die tun sogar sonntags miteinander essen ab und zu mal, das schmeckt. Ich finde, wir haben echt leckeres Buffet. Italienisches Buffet, ich hoffe, irgendjemand macht Gnocchis, Halleluja. Ekklesia geht weit über leckeres Buffet hinaus. Ekklesia hält so fest, da kann der Teufel ziehen und sich die Zähne ausbeißen. Ekklesia hält, weil Ekklesia ist ein Bund. Hier kannst du dich festlegen, ich komme und ich bin ein nettes Mitglied und ich mache vielleicht so ein bisschen was sogar in der Gemeinde. Aber Ekklesia hält zusammen, hat einen Bund geschlossen. Und wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Bund und einem Vertrag? Ein Bund wird immer mit Blut geschlossen. Jesus hat gesagt, hier ist das Blut des neuen Bundes. Nicht der neuen Idee, nicht der neuen Organisation, sondern des neuen Bundes. Ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Und dieser Bund ist mit der Ekklesia. Und dieser Bund wird mit meinem Blut besiegelt. Die Füße wurden durchbohrt, damit wir dahin gehen können, wo er sagt, dass wir hingehen sollen. Das Haupt wurde durchbohrt mit Blut, damit wir denken können, was er denkt. Und die Seite wurde durchbohrt, damit wir Gemeinschaft haben können mit denen wir vielleicht normalerweise nie Gemeinschaft haben würden. Alles mit Blut besiegelt. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, dass wir in Heilig-Geist-Gemeinschaft leben können. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, dass wir unsere Gedanken ausrichten können. Er hat mit seinem Blut bezahlt, dass wir dahin gehen können, wo wir hingehen sollen. Dass wir tun können, was wir tun sollen. Wurde alles mit Blut besiegelt, mit Blut bezahlt. Unverbindlichkeit ist vom Teufel. Wow. Niedlich, hä? Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles unverbindlich wird. Man kann ja mal schon mal miteinander wohnen. Ganz unverbindlich. Krasseste, was mal einer zu mir gesagt hat, schau mal hier meine Lebensabschnittspartnerin. What? Übel. Sollte ich ja einmal versuchen, mich so vorzustellen. Ciao, Schatzi Mausi. Lebensabschnittspartnerin. Willst du mich veräppeln? Auch der Bund der Ehe wird mit Blut geschlossen. Wenn ein Kind geboren wird, passiert auch mit Blut. Und es kommt in den Bund rein. Und wenn du Teil einer Ekklesia wirst, hat Jesus das sein Blut gekostet. Aber es wird auch dich dein Blut kosten, weil du beschnitten wirst. Aber jedes Mal, wenn du beschnitten wirst, dafür, damit du mehr Frucht bringen kannst und nicht, weil Gott gemein ist und dir was wegnehmen will. Gott ist so gut, dass er sagt, kommt, ich beschneide euch, damit ihr mehr Frucht bringen könnt. Und Frucht bringen macht Spaß. Stell dir mal vor, du bist ein Weinberg und stehst nur so da. Kein einziges Träubchen rausgequetscht, Mann. Ich habe gestern ein Bild gesehen, Dattelbaum in Israel, hey, da stand sowas von vollgehangen mit Datteln, gigantisch. Und ich will, wenn ich ein Dattelbaum bin, will ich voll sein mit Datteln, so dass ich sie kaum halten kann. Und wenn ich ein Weinberg bin, will ich voll sein mit fetten Trauben. Hast du schon mal richtig? Guck mal, im Remstal, die sind ja so, aber was die Spione heimgebracht haben, aus dem verheißenen Land, auf Stäben, jawohl! Aber wie kommen wir dahin? Schnipp, schnapp, Fleisch ab. Mehr so sein wie Jesus. Wisst ihr, warum ich das hier grau gemacht habe? Weil das eigentlich total unbedeutend wirkt. Wenn du wirklich Ekklesia bist und Ekklesia lebst, sieht es eigentlich, viele Leute checken gar nicht, wer du bist. Aber auf der anderen Seite ist die Herrlichkeit. Ist die Herrlichkeit Gottes. Viele Leute denken, du bist ein ganz normaler, netter Christ. Du weißt es, Gott weiß es und der Teufel weiß es auch. Die anderen brauchen es gar nicht schnallen. Die brauchen es gar nicht schnallen, ist egal. Hauptsache, ich weiß es und der Teufel spürt es. Und Gott freut sich dran, weil hier drin bin ich gereinigt worden. Mit Feuer bin ich zu Gold geworden. Aber ich muss es nicht nach außen hin zeigen und demonstrieren und manifestieren. Weil wenn es Gott weiß und wenn ich es weiß und wenn es der Teufel spürt, passt's für mich. Weil ansonsten, wenn ich das hier rumtrage, bin ich ruckzuck hier draußen, weil ich mir selber was abhole von dem, was Gott mit mir gemacht hat. Und dann kriege ich keinen Lohn. Ich hätte schon gern echt Lohn. Nicht, oh Mann, komm, ich will Lohn. Deswegen ist gut, wenn wir uns hier unten nicht versuchen, viel abzuholen, weil da oben gibt's dann umso mehr. Halleluja. Ich entscheide mich. Ich kann entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Geht's raus, geht's rein? Ich entscheide mich. Guck mal, der Hörer hat am Anfang gesagt, das hat mich erstmal ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir selber so richtig Ekklesia sind. So, was? Hier mein Ziel Ekklesia, und da stellt es ein bisschen in Frage und so. Aber das Ding ist, du musst eigentlich schon immer irgendwo dranbleiben, dir sagen, in welche Richtung gehe ich eigentlich? Gehe ich so mehr Richtung raus oder gehe ich mehr so Richtung rein? Und das kannst du eigentlich nur mit deinem Leben beantworten. Und ich möchte euch einfach so, falls ihr diese Woche ein bisschen die Predigt umsetzen wollt, einfach, dass du dir sagst, hey, weißt du was, ich will einfach voll dabei sein. Ab jetzt, wenn Lobpreis ist, ich lasse mich nicht mehr so schnell ablenken. Ich will, wenn was gepredigt wird, ich nehme das nach Hause und ich denke drüber nach und sage, Mensch, wie sieht das eigentlich in meinem Leben aus? Wie soll ich das umsetzen? Ich will verbindlich sein. Ich will nicht nur kommen und Geschenkchen abholen, sondern ich will verbindlich sein. Ich will ein Teil von der Kette werden. Und wenn ich merke, dass meine Motive nicht stimmen, weil dass ich mir vielleicht selber was abholen will oder so, dann will ich meine Motive reinigen lassen. Ich will mich immer Richtung Jesus und immer Richtung Zentrum bewegen. Und Jesus hat gesagt, ich werde meine Ekklesia bauen und die Pforten der Hölle werden die Ekklesia nicht überwinden. Ich richte mich aus nach dem Wort Gottes. Ich richte mich aus nach dem, was Gott sagt über Ekklesia. Und ich komme in Übereinstimmung mit Aposteln und Propheten. Ich komme in Übereinstimmung mit dem, was Gott jetzt gerade macht. Und die Pforten der Hölle werden mich nicht überwältigen. In Jesu Namen. Amen. Thank you.